ich hatte Ihnen vielleicht auch schon beschrieben, dass es hat mir zuerst diese, das Problem der Lehnübersetzungen im Text interessiert, aber dann habe ich schon verstanden, es ist nicht nur das, sondern was mir vor allem interessiert, ist auch, dass, dass die Sprache, also die ungarische Sprache ist eigentlich strukturell ganz anders als die deutsche. Und ich habe mir gedacht, was für ja, was fruchtbar dafür für die deutsche Sprache sein könnte. Zum Beispiel die Geschichte mit Gegenwart und Vergangenheit, was im Ungarischen, das ist sehr häufig, dass man auch für vergangene Ereignisse in der Gegenwart redet. Und zum Beispiel die Frage ist, wie, also was für Unterschiede oder andere Gemeinsamkeiten fruchtbar für ihn sein könnten oder gewesen sind.
Also tatsächlich das mit der Zeit, als Übersetzerin muss ich ja darauf achten, im Deutschen korrekte Zeiten einzuhalten, aber als Schriftstellerin nicht, und das ist sehr gut, weil ich mir dann, ich versuche mir folgende Methode zurechtzulegen, dass ich nämlich Sätze, von denen ich will, dass sie aus dem normalen Erzählen heraus zeigen, so als, als emblematische Sätze oder als allgemeine Sätze, die setze ich häufig in die Gegenwart. Weil sie dann halt herausfallen aus dem Erzählerpräteritum.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob man, ich kann es natürlich nicht, das Problem nicht von innen betrachten, weil ich, also ich weiß nicht, ob man als, als jemand, der nur Deutsch kann, nicht auch auf diese Idee kommen könnte. Könnte man ja, aber ich kann dieses Problem, wie gesagt, nicht von innen betrachten, weil ich nicht in dieser Situation bin. Also wenn ich will, kann ich das dem Ungarischen anlasten, dass der ungarische Autor, wenn er etwas pointieren will, dann wechselt er die Zeit.
Ja,
also ich glaube, das mache ich auch, und das ist, glaube ich, so ein Automatismus, was sich einem einprägt, wenn man mit einer anderen Sprache aufgewachsen ist.
Ja, dann, also ich meine eben, das ist etwas, das Sie auch manchmal unbewusst machen.
Mittlerweile nicht mehr, muss ich wirklich sagen. Also bei seltsamer Materie habe ich deswegen das Ganze möglichst in Gegenwart erzählt. Aus zwei Gründen, weil ich gesagt habe, erstens, Erinnerung ist ja auch Gegenwart. Zweitens, um tatsächlich die Zeitebenen durcheinander zu bringen, wenn alles Gegenwart ist, was passiert dann wann?
Ja.
Und drittens, um genau diesem Problem des Hin- und Herspringens dann mit Erzähler, Präteritum und Nicht-Erzähler, Präteritum und Gegenwart vorauszukommen. Also das, ich wollte mich darin nicht verheddern. Besonders, weil für mich lange Zeit das Erzählerpräteritum etwas ist, war im Deutschen, was ich einfach nicht kapiere, also emotional meine ich.
Ja, ja.
Weil ich mir sage, warum tut man das, dass man so eine Distanz schafft zwischen dem, was man erzählen will und sich selbst. Mittlerweile kenne ich mich damit ein bisschen besser aus und ich verwende das Erzählerpräteritum. Aber am Anfang, wenn man anfängt zu schreiben, dann macht man das ja sehr aus dem Ich heraus. Und dem Ich ist natürlich die Gegenwart und die direkte Rede ein bisschen näher.
Ja, eben. Ja, und ich fand das auch am Ende, im Endeffekt war das auch so wichtig, weil die Erinnerungen der Ich-Erzähler in der Erzählungen waren eigentlich ganz zersplittert und sie selbst könnten, ich hatte den Eindruck, also sie selbst könnten die Wahrheit manchmal nicht herausfinden und dann war es ja praktisch fruchtbar dafür. Und während ja eben, Sie haben das schon erwähnt, in alle Tage ist es anders. Es ist nicht mehr so nur diese Zweisprachigkeit, sondern auch eben eine Polyphonie. Das, also, es gibt ganz verschiedene Stimmen, die man hört, manchmal auch durcheinander. Und was bleibt von der ungarischen Sprache zum Beispiel?
Da war nicht mehr so viel. Also ich, während ich der Meinung war, vielleicht fälschlicherweise, vielleicht richtigerweise, dass in seltsamer Materie war das ein Thema, also auch für mich, also wie komme ich aus diesem ungarischen Bazile jetzt darüber auf Deutsch, das heißt, die Sprache darf dann da sein. Bei alle Tage war das nicht das Thema, beziehungsweise das Ungarische ist nur so anwesend wie alle anderen Stimmen dieser Polyphonie. Und Ich muss sagen, bei alle Tage war ich auch etwas lockerer. Ich habe das so gesehen, dass wenn mir etwas einfällt, was aus dem Ungarischen kommt, dann benutze ich das und wenn nicht, dann nicht.
Mhm.
Also, was ich gerne mache, was ich auch jetzt beim aktuellen Text mache, ist also, irgendjemand ist immer ein Ungar in diesen Texten.
Okay.
Aber so eine Nebenfigur oder sowas,
ja,
weil ich das lustig finde.
Ja.
Oder es kommen halt Zitate vor, die natürlich nur für den ungarischen Leser überhaupt erkennbar sind.
Mhm.
Was weiß ich, in alle Tage wird einfach mal gesagt, ich könnte viel fluchen und noch mehr klagen. Oder ich könnte viel klagen und noch mehr fluchen,
mhm.
so geht's. Und das ist ein Koschak-Zitat.
Ach so, okay.
Aber wer weiß das schon,
ja,
ne? Also niemand.
Ja. Na, auch vielleicht auch die Ungarn selbst.
Na, nicht viele, also wenn es Jozsef Attila wäre, würden es ein paar Leute mehr erkennen, aber... Also das sind im Grunde ja Insider-Witze und warum nicht?
Ja, klar, mich auch. Sehr, ja, spannend. Und während andere, eben diese, jetzt vielleicht mache ich das ein bisschen durcheinander, aber...
Ach, ich bin auch durcheinander.
Diese kontinuierliche Präsenz von Ungarn, wird aber dann ganz leicht von der Kritik, also interkulturelle Literatur und das, also spielen Sie damit oder wie ist das?
Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu, weil ich mir auf der einen Seite sage, es gibt keinen Grund dafür, wieso ich also es verleugnen sollte, wer oder was ich bin und was ich mitgebracht habe oder womit ich arbeite. Andererseits halte ich natürlich dieses Fixiertsein auf ein Thema für sehr beengend und auch dumm. Andererseits weiß ich auch, dass offenbar kann man in dem Beruf nicht anders arbeiten, ich weiß es auch nicht. Und ich kann mich auch nicht hinstellen und darauf bestehen, dass man sich bitte etwas komplexer verhalten soll, weil das ist dann wiederum auch etwas jämmerlich. Also als Künstler kann man das nicht machen, sondern nur hoffen, dass man unter der Hand mit dem, was man macht, dann doch noch andere Inhalte überreichen kann oder hinschmuggeln kann. Und ich muss sagen, dass bei den Rezensionen von alle Tage war ich dann doch angenehm überrascht, weil sich einige dann noch andere Aspekte herausgesucht haben. Also was weiß ich, Tilman Spreckelsen in der FAZ, kann ich mich erinnern, hat sich sehr stark auf die Panik bezogen und Verena auch, wenn man auf die Religion oder auf die religiösen Motive. An die beiden kann ich mich erinnern. Sonst habe ich mir das nicht gemerkt, aber da ist es mir so aufgefallen, zwei Leute, die offenbar ein anderes Interesse noch hatten.
Ja.
Und das ist so, und das mit dem Feuilleton. Ich habe ein großes Problem für mich. Es wäre besser für mich, wenn ich einer von den Autoren wäre, die sich sagen würden, okay, dann lebe ich davon, der Ausländer zu sein.
Ja.
Nur das ist einfach nicht mein Stil oder das ist nicht das, was ich vorhabe mit meinem Leben und mit meinem Schreiben. Und deswegen ecke ich mit diesen Dingen öfter mal an. Mhm. Und manchmal bin ich darüber wütend als zu anderen Zeiten.
Okay. Ja. Und diese, diese Ausländer sein, ich meine, betrachtet von dem Aussichtspunkt von der Zweisprachigkeit. Also Sie haben die deutsche Sprache erstmal später erworben?
Aber diesbezüglich haben sich meine Kenntnisse gerade erst jetzt aufgefrischt. Das ist nämlich so, ich habe jetzt selber ein Kind, mit dem ich Ungarisch rede.
Also.
Und die Großmutter dieses Kindes, sprich meine Mutter, hat mir jetzt anvertraut, dass man mit mir, bis ich 2 Jahre alt war, nur Deutsch gesprochen hat.
So.
Ergebnis, Deutsch ist meine Muttersprache.
Ja.
Beziehungsweise, Eine Bekannte von mir, die in einer ähnlichen Situation ist und sich darüber auch belesen hat, hat mir mitgeteilt, dass das bei mehrsprachigen Sprechern ja nicht mehr von Muttersprache und nicht und erworbener Sprache die Rede sei, sondern von erster und zweiter Sprache, also diese berühmten L1, L2, L3.
Also ich als Sprachwissenschaftlerin sozusagen auch, muss ich mich immer, das ist immer sehr schwierig, also das Begriff Muttersprache oder erste Sprache zu benutzen, und deswegen ist es mir auch wichtig. Und
also der Witz ist, dass bei mir das nicht ganz, für mich selbst noch nicht ganz klar ist, was L1 ist, aber durch das Schreiben glaube ich dahinter gekommen zu sein, oder dass die Tatsache, dass ich auf Deutsch schreibe, darauf hinweist, dass das die L1 ist.
Ja, okay.
Oder dass ich bei Übersetzungen, ich übersetze ja nur ins Deutsche, das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass Deutsch L1 ist und Ungarisch L2. Und
Sie könnten vom Deutschen ins Ungarische zum Beispiel nicht...
ich könnte also es schon, können, aber es wäre wahrscheinlich nicht so gut, weiß ich nicht. Also ich bin mir unsicher, weil ich, wenn ich mir zum Beispiel angucke, was meine ungarische Übersetzerin, ich rede jetzt von der Übersetzerin von alle Tage, weil die einen guten Job gemacht hat, angucke, was die mir manchmal vorschlägt, dann kommt mir das so fremd vor, dass ich sage, also so spreche ich nicht Ungarisch, also offenbar ist da mit meinem Ungarisch irgendwas falsch. Also ich bin verunsichert, was das Ungarisch
anbelangt.
Okay. Tja, ja. So kann es gehen.
Ja, klar. Ja, und noch wieder zu der Sprache als Thema, weil ich dachte mir eben, dass es nicht nur, dass Sie diese Zweisprachigkeit ausnutzen, sondern die Sprache kommt immer wieder als Thema in Ihrem Werk. Ich habe es versucht zu verstehen, wie die Sprache zusammen mit dem Zustand der Welt als Panik und Gewalt, die Sie beschreiben, so, zusammenkommt. Und ich fand das in alle Tage vor allem erstmal als diese distanziert sein von der Realität durch die Sprache und durch die Mehrsprachigkeit einerseits eine Strategie der Rettung sozusagen, andererseits aber, also diese Mehrsprachigkeit kommt auch aus ein Unfall mit diesem Feuer. Also. Und ich habe gedacht, die andere Seite ist, dass die Sprache selbst die Opfer dieser gewalttätigen Welt ist. Und ja, wie würden Sie das, also ich finde es könnte auch so die zwei Seiten derselben Medaille sein.
Das mit den zwei Seiten der Medaille verstehe ich zwar nicht, weil, also ich verstehe, dass die Sprache Opfer der gewalttätigen Umwelt ist, weil das ist so. So. Das heißt, aber dann ist die Reihenfolge so, die Umwelt ist, wie sie ist, oder die Situation ist, wie sie ist, und wie verhält sich Sprache in so einer Situation, oder wie verhält sich der Benutzer von Sprache in dieser Situation, wie benutzt er sie. Und tatsächlich also als Ausweg oder eben auch als Stigma, ja, also weil in dem Moment, wo sie sich anhören wie einer, der nirgends herkommt, haben sie ein Problem, und wenn sie sich anhören wie einer, der woanders herkommt, haben sie auch ein Problem. Das heißt, das weist sie als irgendwas aus. Oder von seltsamer Materie ausgehend, die Autorin gefiel sich ja darin kaum, direkte Dialoge zu haben, die sind ja immer nur beschrieben, die Dialoge. Warum? Weil diese Menschen im Grunde keine Sprache haben, also nur ich gebe ihnen eine, also dann kann ich sie auch indirekt machen. Und also das wäre die eine Seite der Medaille, und was wäre die andere?
Ja, also entweder als Strategie halt.
Strategie ist die eine Seite, und,
ja,
und
die
genau.
Ja, eigentlich
passt. Stigma die andere, ja.
So.
Ja, aber das, ich muss sagen, dass der Ausgangspunkt natürlich bei alle Tage oder auch bei seltsamer Materie ist, wie sind die Rahmenbedingungen, ne? und dann wie verhält sich die Sprache dann innerhalb derer. Ich sage das mit Ausblick auf das nächste Buch, wo Fremdsein in dem Sinne keine Bedeutung mehr hat. Das heißt, der Rahmen ist anders, und die Frage, die an den Sprachgebrauch gestellt ist, ist dann auch eine andere, wie Sie dann merken werden.
Okay. Ja, dann kann man zum Beispiel eben, wenn man die Sprache als Opfer betrachtet, kann man zum Beispiel das Bild von der Schneide des Mundes in der Dolmetscher in Stille mich Nacht als stark allegorisch verstehen.
Was war da nochmal? Ach so, der ja. wird aufgeschnitten. Ja genau, der kriegt schon...
Ja.
Aha. Interessant, daran habe ich nicht gedacht, okay, aber warum nicht?
Das war unbewusst.
Ja.
Ja, ich hatte eine große Körperlichkeit in dieser
was Sie nicht wissen, also ich habe eine Erzählung, die heißt Die Zunge. Und ich weiß gar nicht, die ist gar nicht veröffentlicht, weil die einfach zu grausam ist. Okay. Aber ich erzähle sie Ihnen mal, weil von wegen Allegorie, dass Sie gar nicht so falsch lagen oder dass ich nicht so falsch lag. Also in der Zunge geht es um Folgendes, dass eine Frau nachts über eine Donaubrücke geht in Budapest und dann wird sie angefahren von zwei Typen, von denen mindestens der eine nicht ganz richtig im Kopf ist. Und die haben ein Messer dabei. Und versuchen sie überall zu schneiden und als die Frau anfängt in einer Sprache zu schreien, die sie nicht verstehen, versuchen sie ihr dann die Zunge herauszuschneiden. Und es kommt nicht heraus, ob es gelungen ist oder nicht, weil die Frau dann so den Mund zusammen beißt und das letzte Bild ist, dass er im Krankenhaus ist und den Mund nicht mehr aufmacht.
Okay.
Und ich muss sagen, dass ich diese Geschichte geschrieben habe, nachdem ich mit seltsamer Materie das erste Mal in Budapest war, es war Winter, ich wurde total krank und jeder Mensch oder jeder aus der ungarischen Literaturszene, der mir begegnet ist, hat mir irgendwas Böses an den Kopf geworfen.
Mhm.
Und dann ist diese Geschichte
entstanden. Ja, okay.
Wie man sieht.
Ja, also, ja. Ja.
Das ist alles schon da.
Ja. Gut. Ja, wir haben eben über diese Strategie in alle Tage geredet, aber Sie haben schon erwähnt, das ist auch in seltsamer Materie so, dass eigentlich die Ich-Erzähler nicht klar mit der Sprache selbst kommen.
Wenngleich ich sagen muss, sie kommen klarer als die anderen Figuren, die ja überhaupt keine Sprache haben. Also der Ich-Erzähler, also der anfangen kann zu resonieren, der versucht sich ja wenigstens in seinen eigenen Worten irgendwie zurechtzufinden im Gegensatz zu den anderen.
Aber die Sprache ist immer, es beschreibt eher als erklären.
Ja, das ist wahr. Also ich habe mich ja ganz, wie ich mir gesagt habe, Ich-Erzähler, das bedeutet sich auch mit den Beschränkungen des Ich-Erzählers auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn ich jemanden wähle, der so und so ist und was weiß ich, 12 ist und in einem Dorf lebt, dann kann er sie nicht reden wie Umberto Eco. Ja? Das geht nicht.
Ja.